Heute bei Apropos, das TV-Duell.
2024 campaign shifts into a new phase this week when President Biden and former President Trump face off in the first of two televised debates. The debate comes as the two candidates are nearly deadlocked in many polls.
Zum ersten Mal in dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf treffen heute oben die beiden Kandidaten, der Joe Biden und der Donald Trump, in einer Fernsehdebatte aufeinander. Vor allem für den Joe Biden steht viel auf dem Spiel. Seine Umfragewerte sind schlecht und die Zweifel an seiner Fitness werden immer grösser. Aber auch der Donald Trump hat einiges zu verlieren. Nachdem er sich in den letzten Monaten vor allem auf seinen eigenen Kanal bewegt hat, zeigt sich der Trump heute zum ersten Mal seit längerem wieder an einem Publikum, das seine immer schärfere Rhetorik gar noch nicht so gut kennt. Ob das echt gut ankommt? Viele Fragen sind vor diesem Duell offen, aber eins ist klar. Spätestens heute fängt der Wahlkampf vom Weissen Haus so richtig an. Um für die offenen Fragen zu beantworten, sind wir jetzt verbunden, und zwar mit Fabian Fellmann, unserem USA-Korrespondent, der, glaube ich, als erster Teilnehmer von Apropos zweimal hintereinander in einer Woche kommt. Hoi Fabian.
Hoi Philipp, wow, was für eine Premiere.
Gestern Assange, heute TV-Duell, welches Thema liegt eigentlich näher?
Vom journalistischen Herz her muss es ja eigentlich ganz klar der Assange sein, aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe tatsächlich viel mehr Zeit in den letzten Wochen und Monaten damit verbracht, die beiden Teilnehmer an dem TV-Duell, Donald Trump und Joe Biden, zu beobachten. Und darum muss ich sagen, da bin ich jetzt ein bisschen mehr drin.
Wo verwünschen wir dich heute, Fabian?
Ich bin ein Arbor, Philipp, das ist eine Unistadt in Michigan, unweit von Detroit. Und ich bin da einerseits in Detroit, in Dearborn, mit muslimischen Wählern geredet. Das ist so ein die arabischste Stadt der Vereinigten Staaten. Mehr als die Hälfte der Leute, die dort wohnen, sind Muslime und arabischstämmig, die meisten von ihnen. Und jetzt rede ich heute noch in Ann Arbor an der Universität mit einer Professorin, wo sich mit den Leuten befasst, die die Debatte wahrscheinlich nicht schauen werden. Mit den Leuten, die nicht die ganze Zeit an der Politik hängen. Mit den Leuten, die vielleicht auch nicht einmal wählen gehen. Und sie haben ganz interessante Gedanken über die Leute und warum es die Leute gibt.
Du selber schaust aber nicht mehr schwer an.
Natürlich. Ich gehe rechtzeitig auf Atlanta, damit ich am Donnerstag dort bereitstehe. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das dann wird sein. Also, wir Journalisten, wir haben keinen Zugang zum Fernsehstudio, wo die beiden Kontrahenten sich werden gegenüberstehen, was sehr, sehr schade ist, weil das würde man wirklich gerne mit eigenen Augen sehen, auch dann, wenn die Kamera abgestellt ist. Wir sind in einem Pavillon unterbracht von der Universität von Atlanta, fast 20 Fahrminuten weg von dieser Debatte. Aber wir werden dort die Debatte schauen können. Und es sind dann dort, ist versprochen worden, dass recht viele Leute rum sind aus der Kampagne von diesen beiden Kandidaten, die uns dann ihre Lesart und ihren Spin werden erzählen, live während die Debatte läuft.
Wir haben jetzt Ende Juni. Die Wahl ist im November. Der Donald Trump ist noch einmal der offizielle Kandidat der Republikaner. Ist es nicht ein bisschen früh für so ein TV-Duell?
Es ist früher als je zuvor, oder? Also, wir fangen in den 60er Jahren an mit diesen TV-Debatten und eigentlich ist es klar, die findet im September statt. Über den Sommer nominieren Parteien ihre Kandidaten an den Parteitagen und dann geht es im Herbst darum, was sagen die Leute dazu. Und dann findet die Debatte statt. Und irgendwann merkt man, dass man ein bisschen Regeln braucht für die Debatte und dann macht man so eine Kommission, wo beide Parteien drin sind, die stellt dann Regeln auf, etc. Das hat dann auch ein paar Jahre bestanden und dieses Jahr wird das alles über den Haufen geworfen. Dieses Jahr tun Joe Biden, Donald Trump an dieser Kommission vorbei, machen sie einfach mal mit dem Sender CNN ab, hey, wir machen jetzt eine Debatte und wegen dem findet das jetzt auch so früh statt. Auch der Joe Biden ist noch nicht der offizielle Kandidat, das wird dann erst im August der Fall sein. Wir finden jetzt dieses Jahr also sehr früh, sehen wir die Debatte und das hat damit zu tun, dass eben der Joe Biden nicht so gut dasteht, wie wir schon gesagt haben, und er eine Offensive braucht. Er will möglichst rasch die Leute daran erinnern, warum ihnen der Donald Trump eigentlich müsste unsympathisch sein.
Warum es mit Joe Biden nicht so gut läuft, das schauen wir gerade nachher noch an. Mich würde zuerst interessieren, vor 4 Jahren hat sich der Trump doch immer recht ziert davor, an so Debatten teilzunehmen. Warum ist das heute anders?
Der Trump hat sich nicht nur vor 4 Jahren ziert, er hat sich auch noch im Vorwahlkampf ziert. Also seine anderen Republikaner, die auch hätten wollen, Kandidaten wären, sind auf der Bühne gestanden miteinander. Donald Trump, der Favorit, hat jeder einzelnen Debatte einfach seine Teilnahme versagt, weil er gesagt hat, er will doch nicht nur für seine Kontrahenten werben und ihnen eine Plattform geben. Das Mal ist das anders. Jetzt ist ja der Zweikampf, der ansteht zwischen Joe Biden und dem Donald Trump. Und Donald Trump geht es jetzt darum, dass er den Leuten kann zeigen kann, dass er, du sagst jetzt ganz direkt, zurechnungsfähiger Präsident ist, einer, den man ernst nehmen kann, einer, der Präsidentenmaterial ist, wie sie da in den USA sagen. Und er hofft natürlich auch, dass er den Joe Biden kann bloßstellen kann, dass er den Joe Biden kann in die Falle laufen kann, dass er müde wird, dass er irgendwo einen Zungenstolperer hat, dass er ihn darstellen als alter Mann, der eben dieser Sache nicht mehr gewachsen ist.
Mit dem TV-Duell fängt sich der Wahlkampf so richtig an. Wie ist die Ausgangslage vor dieser Sendung in Atlanta?
Es ist viel spannender, als man das je uns hätte können vorstellen, Philipp. Also, wo der Donald Trump 2021 fast nicht die Macht übergeben hat, im Joe Biden hat ihn viele tot gesagt, politisch. Es ist ein Impeachment, das zweite schon gegen ihn im Gang gewesen. Man hat gesagt, der kommt nicht mehr zurück. Und wo er dann seine neuerliche Kandidatur angekündigt hat, haben auch dann noch viele gesagt, es kann ja gar nicht sein, dass der wieder kommt. Und jetzt stehen wir vor der Ausgangslage, dass Donald Trump und Joe Biden in den Umfragen praktisch gleich aufliegen. Also wir haben Umfragewerte, wo man nicht unterscheiden kann, wer ist in Führung, wer ist hinterdrein. Es gibt relativ viele Umfragen, die darauf hindeuten, dass Donald Trump sogar einen Vorsprung haben könnte in den entscheidenden Swing States. Ein klares Bild ergibt sich allerdings nicht. Und das ist ja an und für sich schon eine Sensation, wenn man die Ausgangslage anschaut. Also wir haben einen Präsident, der einen Staatsstreich probiert hat und 4 Jahre später wieder kandidiert. Und der ist gleich auf mit einem anderen Präsident, der jetzt im Amt ist. Traditionell hat der Amtsinhaber einen riesigen Vorteil, wenn er in so einen Wahlkampf zieht. Und wir haben einen Präsident Joe Biden, der eine Wirtschaft oder ein Land leitet, wo die Wirtschaft wächst und super floriert. Und trotzdem schneidet er schlecht ab. Nur 40% der Amerikaner finden Joe Biden nie einen guten Job. Und auch bei den Umfragen ist es ziemlich 50-50.
Es hat kürzlich 2 Videos gegeben, die recht verstörend waren. Das eine vom G7-Treffen in Apulien, wo Joe Biden irgendjemand anders anschaut als alle anderen. Das andere von einer Wahlkampfveranstaltung in den USA, wo er wie versteinert da steht und von Barack Obama muss auf die Bühne geführt werden. Was ist dort los gewesen?
Ah, Philipp, das finde ich ein sehr schwieriges Thema. und zwar, nein, ich habe darüber da viel mit den Kollegen in der Schweiz diskutiert. Der Joe Biden ist jetzt gerade in Europa gewesen und er macht ja tatsächlich einfach keine gute Figur in diesen Videos, das muss man nicht wegdiskutieren. Und gleichzeitig habe ich so ein bisschen den Eindruck, ja, habt ihr jetzt in Europa auch gemerkt, dass er alt ist? Die serie Videos gibt es von Joe Biden, seit er im Amt ist. Die Republikaner haben Heerscharen an Leuten, die nichts anderes machen, als Videos auf solche Momente von Joe Biden abchecken und sie zurechtschneiden und in den sozialen Medien zu veröffentlichen. Und nachher werden sie millionenfach geklickt. Und die Videos sehen unzweifelhaft sehen die für Joe Biden sehr schlecht aus. Er wirkt alt, er sieht alt aus. Und er altert auch zunehmend. Aber das ist ja genau das, was zu erwarten ist. Was ich nicht verstehe, ist, wie kann man das Gefühl haben, man kann aus solchen kurzen Videoclips ableiten, dass der Joe Biden fähig ist für sein Amt oder nicht fähig ist für sein Amt. Es ist eine Binsenweisheit, dass man aus solchen Videos nicht urteilen kann, ob der Joe Biden jetzt dement ist oder Alzheimer hat. Beurteilen muss man das an seinem konkreten Auftritt, an seiner konkreten Arbeit. Beurteilen können das Leute, die ihn sehen, im Moment, wo er nicht für die Öffentlichkeit zurechtgestrahlt ist. Was man ganz sicher kann beurteilen aufgrund von diesen Videos ist, der Joe Biden bewegt sich zunehmend langsam und vorsichtig. Er hat Probleme mit den Nerven in seinen Armen und seinen Beinen. Das ist eine Alterserscheinung, die vom Arzt ausgewiesen ist. Und darüber hinaus gibt es sehr, sehr, sehr widersprüchliche Interpretationen davon, wie es ihm geistig geht. Seine Mitarbeiter sagen, das sei alles beim Besten. Der Biden hat sein Alter im Griff und er sei sharp as a tack. Also er sei geistig scharf und absolut bei der Sache. während es durchaus aber auch Berichte gibt aus Sitzungen mit Parlamentariern, mit Senatoren, mit Abgeordneten, wo er offenbar Aussetzer hat, wo er Details vergisst, wo sein Gedächtnis schlechter darstellt. Also, der Joe Biden ist ganz sicher nicht auf der Höhe von seiner Leistungsfähigkeit. Aber eben, das ist jetzt tatsächlich einfach für einen USA-Korrespondent nichts sehr Neues.
Dass es die Videos gibt und die Ausschnitte, das ist tatsächlich nichts Neues. Aber der Film von dieser Wahlkampfveranstaltung mit dem Barack Obama, das sind wie eine neue Qualität von der Verwirrtheit von dem älteren Herr.
Das kann man so sehen. Ich habe nicht das Gefühl, nein. So wie seine Mitarbeiter dargestellt haben, hat er einfach probiert zu hören, was Leute ihm zurufen, und hat darum so ins Publikum rausgestarrt. Das sieht so aus, als ob er eingefroren wäre, als ob er einen Aussetzer hat. Und man muss schon auch fairerweise sagen, wo der Mitch McConnell so einen Aussetzer hatte, ist er, der republikanische Minderheitsführer im Senat, ist er dafür regelrecht zerrissen worden. Also man muss ihm beiden jetzt auch nicht zu viel schenken. Eben, er ist offensichtlich langsamer. Heisst das, dass er quasi eingefriert und nicht mehr weiss, wo er ist, wie das die Republikaner suggerieren? An dem wage ich ehrlich gesagt zu zweifeln. Er ist ein Mann, der eben, er ist 81, er gehört nicht mehr gleich gut. Er hat so eine Angewohnheit auch, sich zum Beispiel, wenn grosse Mengen vor ihm sind, sich auf einzelne Leute zu konzentrieren und zu probieren zu hören, was die ihm sagen, oder probieren, einen Draht direkt zu denen aufnehmen. Es kann durchaus auch so ein Moment sein. Und gleichzeitig, ja, es wirkt verheerend, wenn nachher die Leute ihm auf die Schulter tippen, wie der Obama in diesem Video, oder einen Arm, und ihn nachher quasi wegführen, und dann tappt er noch so weg in seinem Gang von einem steifen alten Mann.
Anders gefragt, wie riskant ist unter diesen Gesichtspunkten das TV-Duell, dass er dann plötzlich einfriert, dass er einen Zungenstolperer hat? Hast du das Gefühl, er kann das prestieren, das ganze Duell?
Ich glaube, der beste Anhaltspunkt, um das zu beurteilen, ist die State of the Union, die er kürzlich hatte. Dann hat er weit über eine Stunde hat er geredet, konzentriert. Er hat eine Versprecherin gehabt, Zungenstolperer. Das ist beim beiden unter anderem so, weil er als Kind gestottert hat. Er hat das recht gut weggebracht, also bemerkenswert gut. Und eine Zeit lang hat man ihm das gar nicht mehr angemerkt. Und jetzt fängt man es wieder mehr an zu merken. Er redet zum Teil leislich, er redet zum Teil unverständlich, murmelt so etwas. Dass er eingefriert und nicht mehr weiss, wo er ist oder was er sagt, haben wir bei ihm jetzt bei einem Moment, wo er reden muss und er muss performen, bis jetzt noch nicht erlebt. Eben die Moment, wo das angeblich passiert ist, war zum Beispiel, wenn er auf einer Bühne war oder wenn er in einer Gruppe war. Wenn er sich konzentriert, kann der beiden liefern. Und er bereitet sich jetzt auch eine Woche lang auf das vor. Er ist nach Camp David gereist. Das ist so ein schöner Retreat in den Bergen von Maryland, in den Catoctin Mountains. Und er ist dort in den Sommerhitze von Washington entflohen und ist dort geübt. Er wird dort sicher auch genug schlafen. Man hört, dass er ein bisschen mehr Schlaf braucht in diesen Tagen. Und das heisst, er wird dort performen können. Der Donald Trump versucht das jetzt natürlich vorsorglich schon zu unterminieren, indem er sagt, ja, die beiden werden dann halt mit Medikamenten aufpreppt. Er hat sogar insinuiert, die beiden werden dann wahrscheinlich Kokain konsumieren, damit er liefern kann, was er muss. Eben, der Biden wird sich vorbereiten. Und natürlich, ich glaube, das grösste Problem ist, wenn er einen grösseren Zungenstolperer hat, wenn er aus dem Skript geht, total und nicht mehr zurückfindet. Ich glaube, da das gewisses Risiko gibt's. Aber es ist natürlich auch eins, wo ein amerikanischer Präsident einfach muss eingehen. Also man stellt sich auch vor, der Biden würde das nicht machen. Er ist sowieso schon einer, wo sich den Medien viel weniger stellt, als das früher die Präsidenten gemacht haben. Und die Amerikanerinnen und die Amerikaner wollen sich jetzt auch zu Recht ein Bild machen davon, wie ihr Mann, wie der Kandidat abschneidet, wenn nicht alles sorgfältig skriptet ist und die Videos noch zurechtgeschnitten werden
können. Vor all den Umfragen, die es jetzt schon gibt für die Präsidentschaftswahl vom November, ist eine für beiden besonders bedenklich, und zwar, wenn man die jungen Wählerinnen und Wähler fragt, für wer sie abstimmen wollen. Normalerweise sind sie nämlich meistens für einen demokratischen Kandidat, kann man sagen.
Genau, das ist zumindest in den letzten Jahrzehnten immer so gewesen. Ich glaube, im Reagan war das letzte Mal der Fall gewesen, dass die Jungen sich eher sogar für einen anderen Kandidat ausgesprochen haben. Seither sind sie immer auf der Seite vom Demokraten. Ein ganz klares Bild, es spricht aus diesen Umfragen nicht. Ich weiss, es sind immer wieder Schlagzeilen erschienen, auch von seriösen Publikationen, wie NPR zum Beispiel, ein öffentlicher Radio da, wo sagt, die jungen Wähler gehen weg von einem. Ganz klares Bild nicht. Also man kann nicht klar sagen, die jungen Wähler gehen zum Trump. Über was man aber klar kann sagen, ist, der Biden hat die Unterstützung der jungen Wähler nicht mehr gleich wie das andere Präsidenten gehabt, demokratische Präsidentschaftskandidaten. Und das hat viel mit seinem Alter zu tun. Der Präsident Biden ist 81. Sich mit ihm zu identifizieren, wenn man 25 ist, ist doch eher eine grössere Herausforderung, muss man sagen. Das hat mit der Teuerung zu tun. Die Mieten werden sehr viel teurer, das Essen wird sehr viel teurer. Das schlägt auf jüngere Leute, die tiefere Löhne haben tendenziell als die Eltern und noch keins erspart haben, stärker durch als auf andere. Da spielt mit, dass der Joe Biden für die Jungen nicht all das geliefert hat, was er versprochen hat. Zum Beispiel der Erlass von Studentenschulden. Er hat da einiges erreicht, aber halt nicht alles, was er versprochen hat. Und das hat nicht zuletzt mit dem Krieg in Gaza zu tun, wo der Joe Biden sehr entschieden hinter Israel steht und Israel durch alle Böden verteidigt, während jüngere Leute da eher die Frage stellen, ist das verhältnismäßig, was Israel in Gaza macht?
Wenn es jetzt völlig in die Hose geht, bei einem TV-Duell, könnte man ihn auswechseln?
Ja, kann man. Die Demokratische Partei kann ihren Parteitag Mitte August auslesen, wer sie will. Die Resultate der Vorwahlen, die jetzt stattgefunden haben in den letzten Monaten, sind zwar für die Delegierten durchaus bindend, aber falls Biden sich zurückziehen würde oder falls auch die Parteispitze würde zum Schluss kommen, dass man ihn müsste, auswechseln, wäre das durchaus möglich. Ich habe schon viel mit Kollegen darüber diskutiert, wie realistisch das ist. Ich habe die Meinung vertreten, man kann ja nicht einfach Vorwahlen abhalten und dann im letzten Moment so tun, als hätten die nicht stattgefunden und dann jemand anders an die Spitze stellen, der sich in den Vorwahlen eben nicht hat müssen beweisen. Die Kollegen haben die Auffassung vertreten, dass das durchaus möglich wäre. Die Vorwahlen haben noch nicht so eine lange Geschichte. Sie gelten auch nicht als dermassen wichtig. Also ein Kollege besonders hat gefunden, demokratische Wähler würde das durchaus akzeptieren. Zumal ja sowieso niemand mit dem Joe Biden so richtig zufrieden ist. Allerdings wäre das schon ein sehr riskantes Manöver, oder? Also wir haben auf der anderen Seite einen Donald Trump, der seine Wahlkampfmaschine gehört hat und geschmiert hat, wo jetzt auch dran ist, sehr viel Geld zu sammeln, wo ein nationales Profil hat, wo jeder weiss, wer das er ist. Wenn man jetzt plötzlich würde, auch noch so eine bekannte demokratische Person aus dem Hut zaubern, wäre dann der Spurt schon sehr, sehr sportlich von Mitte August bis im November, zu einer Person national aufbauen, sie bei allen Wählerinnen und Wählern positionieren. Es gibt Beobachter und Thesen vertreten, dass sowieso nichts eine Rolle spielt bis in den letzten zwei Wochen im Oktober, weil dann wäre die eigentliche Entscheidung gefällt. Aber das ist eben auch nicht mehr gleich, wie das mal war. Es stimmen viel mehr Leute brieflich ab. Die Leute können zum Teil einen Monat vorher ihre Stimme schon einreichen. Das heisst, wenn man würde wählen, den Kandidaten auswechseln und, oder Kandidatin anstelle von Joe Biden tun, es müsste das sehr, sehr schnell gehen.
Kommen wir noch auf die andere Seite zum Donald Trump, weil der ist momentan so ein bisschen das Gegenteil von Joe Biden. Ihm sein Zuspruch scheint unbrochen.
Ja und nein. Natürlich stellen sich die Republikaner hinter ihn und sie versammeln sich auch hinter ihm. Er hat jetzt auch Leute wie Nikki Haley hinter sich gebracht, die lange ja gegen ihn antreten, ist in den Vorwahlen gesagt, man könnte ihn niemals wählen. Und gleichzeitig hat man lange in den Vorwahlen gesehen, dass Nikki Haley hat immer noch über 10% der Stimmen bekommen, wo sie eigentlich schon lange aus dem Rennen ausgeschieden ist. Es ist sehr gut möglich, dass die Leute daheim bleiben und gar nicht wählen gehen, die republikanisch gesinnt sind, mit den Biden nichts am Hut haben und Donald Trump aber auch als unwählbar anschauen. Wir haben auch Resultate bei so laufenden Nachwahlen und Vorwahlen, die darauf hinweisen, dass die Republikaner zum Teil wirklich schlechter abschneiden, als sie müssen abschneiden, weil da der Trump noch über ihnen schwebt und gleichzeitig Demokraten viel besser abschneiden, als Joe Biden seine Umfragen erwarten lassen. Also ich glaube, auch die Republikaner hätten eigentlich gewinnen, wenn sie mit jemand anderem als Trump antreten wären. Aber es stimmt, der Trump schafft es, ein Bild von der Einheit, von der Einigkeit in der republikanischen Partei zu projizieren.
Und man muss sagen, dass ihm die Schuldsprüche, die er gesammelt hat, dem Gericht in New York auch nicht geschadet haben.
Gegenteil, Philipp. Fundraising-mässig, geldsammelmässig haben sie ihm sogar unglaublich genützt. Also der Trump ist wirklich in beiden weit unterlegen gewesen, was Geldsammeln angeht. Bis jetzt der Schuldspruch aus New York ist. In der 24 Stunden hat er dann über 40 Millionen Dollar gesammelt. In der 72 Stunden ist er gegen 100 Millionen Dollar gekommen. Und unterdessen ist es sogar so weit, dass er fast aufgeschlossen hat mit dem Joe Biden. Ich könnte mir zwar durchaus vorstellen, dass das von der Trump-Kampagne ein bisschen weit organisiert war. Also man hat Hinweise darauf, es hat einige grosse Gönner gegeben, die unmittelbar nach diesen Schuldsprüchen gekommen sind und ihm hohe Beträge überwiesen haben. Beziehungsweise nicht ihm, sondern Geldsammelvehikel, die mit ihm assoziiert sind und auf seiner Seite stehen. Aber ja, die Schuldsprüche sind etwas, was die Leute mobilisiert haben, wo einfache Wähler, kleine Spender dazu animiert haben, Donald Trump mehr Geld zu schicken, weil sie das Gefühl haben, er sei da zu Unrecht schuldig gesprochen worden.
Was ein Unterschied ist zum Wahlkampf von 4 Jahren, und das ist ein bisschen paradox, ist, dass der Trump auf eine Art weniger präsent ist in der Öffentlichkeit. Er ist nicht mehr auf Twitter oder auf X, wie es heute heisst, sondern auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social. Auch die grossen Fernsehsender sollen nicht mehr die Rally von ihm live übertragen. Und darum gibt es jetzt die Theorie und die Leute folgendermaßen: Viele Leute haben wie nicht mitbekommen, wie viel radikaler der Trump noch geworden ist in den letzten 4 Jahren und gehört es jetzt bei diesem TV-Duell das erste Mal wieder. Und das gibt offenbar gewisse Leute auch in der Republikanischen Partei, die Angst vor dem haben. Was ist von dieser Theorie zu halten?
Der Joe Biden wird ganz sicher alles darauf anlegen, den Donald Trump eben als so radikal darzustellen, und er wird nicht probieren zu verleiten, so radikale Äußerungen zu machen. Er wird es zum Beispiel probieren beim Thema Abtreibung. Er wird es ganz sicher probieren beim Thema Migration. Also, der Trump hat nicht nur gesagt, man müsse Millionen Leute abschieben und zuerst neue Lager einsperren. Er hat vor kurzem auch vorgeschlagen, man könnte ja so ein Ultimate Fighting machen, wo nur Migranten dürfen teilnehmen, also so ein bisschen wie sie Gladiatoren gegeneinander antreten, damit sich am Schluss mit dem Sieger von der rein pur amerikanischen Liga messen. Etwas ganz Wirres. Ja, ich halte die Theorie offen gestanden ein bisschen für Wunschdenken. Mhm. Natürlich haben viele Amerikaner sind mit ganz anderem beschäftigt, als jeden Tag zuzulassen, was für eine neue Theorie das Trump an diesem Tag entwickelt. Klammerbemerkung, er hat kürzlich sich länger darüber ausgelassen, über den Zusammenhang von Elektrobooten, wo die Batterie ins Wasser geht und hei, und ob man jetzt Gefahr hat, dass man dann von der Batterie elektrokutiert wird oder vom Hai gebissen wird. Es ist bis zum Schluss niemand ganz daraus gekommen, was er gemeint hat. Aber man ist sich vom Trump eben auch gewöhnt, dass er so Zeug erzählt. Und all die Leute, die ich mit ihnen rede und zu dem befrage, denen ist das auch ein bisschen wurscht. Mm. Der Trump hat für sie Unterhaltungswert. Und mir hat ein Trump-Anhänger erklärt, der Fehler, den wir alle machen, sind eben, dass wir ernst nehmen, mit was der Trump sage, und der Trump selber nicht ernst nehmen. Mm. Und das ist der grosse Unterschied. Sie nehmen nicht alles, was der Trump sagt, ernst. Er hat anfangs Wahlkampf einmal darüber fantasiert, dass man könnte Zukunftsstädte irgendwo in der Wüste aussen bauen. Und von dem hat man nachher nie mehr etwas gehört. Das macht er die ganze Zeit. Mit dem unterhaltet er die Leute. Da ventiliert er ein bisschen Ideen. Er schaut, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das verzeihen sie ihm. Was letztlich für sie zählt, ist, sie trauen dem eher zu, dass er die Wirtschaft besser im Griff hat als Joe Biden. Sie trauen ihm zu, dass unter ihm die Teuerung nicht mehr so hoch wird. Und das, was dann immer kommt, ist, unter dem Donald Trump ist das Benzin billiger gewesen. Unter dem Donald Trump ist die Arbeitslosigkeit allerdings höher gewesen als unter dem Joe Biden. Unter dem Joe Biden ist auch der Aktienmarkt besser als unter dem Donald Trump. Aber die Erfolge sehen Leute nicht gleich, die mit steigenden Preisen, Lebensmittelpreisen zu kämpfen haben. Die Erfolge sehen Leute nicht gleich, die Zinsen höhere müssen zahlen, zum Beispiel auf ihre Kreditkartenrechnung. Und dann kann man nicht sagen, die Wirtschaft läuft jetzt besser. Sie sagen, unter dem Trump ist es besser gegangen. Und ich glaube, die lassen sich eben nicht davon abschrecken, was der Trump alles für komische Ideen ventiliert. Gelingt es in dieser Debatte den Leuten in der Mitte, denen, die nicht entschlossen sind, aufzuzeigen, dass der Donald Trump eben doch gefährlicher ist, als sie gemeint haben? Ja, vielleicht. Und da dürfen auch die Schuldsprüche in New York etwas dazu beitragen, sich der eine oder der andere doch nochmal fragt, ja, kann das wirklich sein, dass man den Donald Trump nochmal ins Weisse Haus lässt? Aber für ganz viele von seinen Anhängern spielt das schlicht und einfach keine Rolle.
Wer je schon mal einen TV-Auftritt von Donald Trump gesehen, allein oder in einem Duell mit irgendjemandem, der weiss, das kann recht schnell eskalieren. Was sind für Regeln vorgesehen, dass das nicht passiert jetzt in Atlanta?
Eines der wichtigsten ist, dass die Mikrofone abgestellt werden, wenn sie nicht in der eigenen Redezeit sind. Also wenn der Joe Biden redet, ist im Donald Trump sein Mikrofon stumm geschaltet. Und das ist das gewesen, wo bei der letzten Debatte zwischen den zwei in 2020, wo es im Ruder gelaufen ist, hat der Trump immer wieder reingeschnorrt und bis ihm der Joe Biden dann mal gesagt hat, will you shut up, man? Also, sei doch mal einfach ruhig. Mm. Und das hat ihm Trump geschadet, weil er dort nicht angreifig gewirkt hat, sondern einfach überangreifig und einfach mühsam. Und der Joe Biden dann gewirkt hat wie einer, der im entscheidenden Moment eben auch mal Klartext reden kann und sagen, hey, bist jetzt ruhig. Das wird das mal also nicht können passieren. Was Donald Trump aber natürlich wird machen, er wird probieren, seine Gegner mit Faxen, mit Grimassen, mit Handbewegungen zum Konzept auszubringen. Ich bin sehr gespannt, wie das dann rauskommt. Was wir auch noch haben, sind zwei Pausen in dieser Debatte nachher, wo aber die beiden nicht dürfen von ihren Teams beraten werden. Und wir haben auch am Anfang kein Eingangsreferat quasi, sondern die fangen direkt an mit Fragen.
Bist du ein bisschen aufgeregt, Fabian?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin insofern ein bisschen aufgeregt, als ich noch nicht so ganz weiss, ob sich die ganze Reise nach Atlanta tatsächlich lohnt und ob wir Journalisten dann einfach ein bisschen abgespeisen werden mit irgendwelchen drittklassigen Kommentatoren, wo man eigentlich auch selber hätte können ausdenken, was das die sagen, sondern ob wir tatsächlich auch ein kleines Gefühl dafür überkommen, wo die Kampagne steht, ob wir ein bisschen Atmosphäre mitbekommen zwischen den beiden. Ich finde, es ist ein schlimmer Fehlentscheid, dass CNN sich darauf eingelassen hat, dass es da weder Publikum noch Journalisten im Raum gibt. Vielleicht an dieser Stelle eine Klammerbemerkung. Der Joe Biden wird immer, jederzeit, quasi, wenn er im Amt unterwegs ist, von Journalisten begleitet. Da gibt es eine White House Correspondents Association, die für das einen Pool organisiert. Und die Association hat darauf gedrängt, dass das auch muss gelten während der TV-Debatte. Der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, ist, dass Fotografen dürfen das Paar dann reingehen und wenigstens dürfen fotografieren, das, was außerhalb vom Kamerabildausschnitt ist. Aber eigentlich gehören die Journalisten dort rein, wenigstens ein Paar, die jede Regung von diesen beiden, jede Interaktion von diesen beiden, auch die, die außerhalb vom Kamerabildschirm sind, auch die Interaktion von diesen beiden mit ihren Kampagnenleuten können verfolgen. Gerade in so einem Wahlkampf von jetzt, wo man sich dermassen Frage stellt, wie gut eigentlich der beiden noch zu Weg ist.
Allerletzte Frage, dann Lodi, wie entscheidend ist das Duell jetzt für den Präsidentschaftswahlkampf?
Es wird im Moment als sehr entscheidend angeschaut. Wenn der Joe Biden da stolpert, sieht es für ihn tatsächlich einfach schlecht aus. Und gleichzeitig muss man das auch ein bisschen relativieren. Es gibt noch eine zweite Debatte Ende September. Selbst falls es für Joe Biden jetzt sehr schlecht laufen sollte, hat er dort nochmal eine Chance, um sich auffangen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Donald Trump. Und viele Leute kennen die beiden Kandidaten und haben das Gefühl, sie zu kennen. Aber trotzdem, die entscheidende Phase vom Wahlkampf, die fährt jetzt erst an. Die entscheidende Kampagnenphase fährt auch erst an. Viele Leute verfolgen den Wahlkampf schon, aber noch nicht so nahe. Und vor allem ist immer noch die Oktober-Surprise abzuwarten, die Oktober-Überraschung, wo plötzlich der Benzinpreis stark ausschlägt, wo plötzlich irgendetwas passiert auf einem internationalen Schauplatz, wo es, Gott bewahre, neue Krieg losbricht. Also wir haben einfach noch ein paar Monate vor uns und letztlich wird die Wahl erst entschieden am 5. November. Beziehungsweise dann bei den Rechtsstreitigkeiten nachher im Nachgang zum 5. November.
Danke, Fabian, und viel Spass.
Danke, Philipp.
Das war der Doppeldeck mit Fabian Fellmann. Heute zum TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump. Produziert die Folge der Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.